Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und sitze hier in unserem Podcast-Studio wie immer mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Guten Tag, schön, dass du wieder dabei bist.
Danke für die Einladung.
Naja, ich lade dich ja nicht ein, wir sind ja beide Hosts dieses Podcasts.
Das stimmt allerdings.
Und ich bin natürlich auch ganz froh, dass du dabei bist, so als Sozialrechts- und Sozialpolitik-Expertin. Weil wir heute über ein ganz spezielles und sehr aktuelles Thema sprechen.
Ja.
Wir sprechen über Bodyshaming und Gewichtsdiskriminierung.
Genau.
Also, ne, Bodyshaming, aka Gewichtsdiskriminierung.
Genau.
Du hast uns einen Fall mitgebracht, in dem es am Rande auch darum geht, ein bisschen spezieller, ne, weil das Thema Bodyshaming auch bei uns in der Beratung immer mal wieder auftaucht.
Ja.
Also es ist für uns auch in der Beratung kein neues Thema. Mhm. Und wir haben uns einen Gast, eine Gästin eingeladen, die sich auch mit dem Thema beschäftigt, sich sehr in dem Bereich engagiert und tatsächlich auch Tipps für Betroffene hat. Weil man muss sagen, das Thema Bodyshaming ist ein sehr aktuelles, natürlich auch sehr gepusht durch Social Media, Instagram und Facebook, vor allem Instagram, TikTok, solche Sachen. Deswegen wird es tatsächlich immer aktueller, die Zahlen zeigen, es wird immer brisanter und es ist tatsächlich für Betroffene, eher für jüngere Betroffene tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem.
Genau.
Und deswegen ist es schön, dass wir einmal über diesen Fall sprechen, den du mitgebracht hast, aber dass wir tatsächlich auch einen Gast haben, die weiß, wie es Betroffenen geht und auch tatsächlich ein paar Tipps hat für Eltern und tatsächlich auch Betroffene, wie man damit umgehen kann.
Genau.
Okay, dann sag mir noch mal bitte, weil ich habe sehr viel über das Thema gelesen und es war für mich nicht immer einfach, das auseinanderzuhalten. Was ist Bodyshaming eigentlich ganz genau?
Also Bodyshaming ist erstmal Diskriminierung oder Beleidigung aufgrund von körperlichen Merkmalen. Das muss jetzt nicht das Gewicht sein, ne, ob jemand jetzt mehrgewichtig ist oder zu dünn. Das können ja auch andere körperliche Merkmale sein. Ne?
Zu groß,
ja. Genau, große Nase, Sonstiges. Und das ist erstmal Bodyshaming, genau.
Okay. Und warum ist das tatsächlich so problematisch?
Naja, ich weiß nicht, ob du das, vielleicht hast du auch selber mal Erfahrungen damit gemacht.
Also nein, natürlich nicht.
Also ich als Jugendliche tatsächlich auch. Ich war immer die Kleinste in der Klasse und habe das tatsächlich auch deswegen immer blöde Kommentare gehört.
Ja.
Und das hat mich tatsächlich auch sehr verletzt, weil ich konnte ja an meiner Größe nichts ändern.
Ja.
Und gerade wenn man in der Pubertät ist, dann ist das ja sowieso schwierig. Das waren dann auch häufig Jungs, die mich dann halt irgendwie, da so ein bisschen gemobbt haben.
Ja.
Und ich konnte da ganz schlecht mit umgehen. Also das heißt, ich habe da halt auch irgendwie so ein bisschen Selbstzweifel dann gehabt. Und das geht halt tatsächlich Betroffenen einfach auch so. Ne? Das ist ein geringes Selbstwertgefühl. Sie denken, sie haben dann Makel. Das kann bei Gewicht auch bis zur Essstörung natürlich gehen. Also das haben wir ja ganz, ganz häufig so.
Ja.
Dass viele Jugendliche tatsächlich auch mittlerweile in psychosomatischer Behandlung sind, einfach aufgrund halt auch, weil sie da einfach eine Essstörung entwickelt haben, da kannst du natürlich auch Depressionen entwickeln. Also das geht tatsächlich halt dann irgendwie in einen Bereich, wo es einfach gesundheitliche Folgen hat.
Ja.
Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist das natürlich ein ganz, ganz schlimmes Thema. Wie gesagt, das war, glaube ich, zu unserer Jugend schon halt ein Problem. Bin so ein bisschen aufgewachsen mit diesen Supermodels, ne?
Cindy Crawford
ja,
und so,
Cindy
ne?
Cindy Crawford und Co., ne?
Das heißt, reichen wir beide ganz knapp nicht dran, ne?
Ja, muss man ja auch nicht,
ne?
Genau. Ja. Und aber es wird einem einfach vermittelt durch die Medien und gerade jetzt natürlich halt in der heutigen Zeit durch die sozialen Medien ist der Druck einfach noch mal viel, viel größer. Das heißt, nur wer schön und schlank ist, der ist halt auch intelligent, der ist erfolgreich, der ist sportlich, der hat viele Freunde, der ist beliebt. Und wer dieses Ideal im Grunde nicht erfüllt, der ist halt nichts wert oder weniger wert.
Ja.
Und das wird auch durch natürlich Modemarken oder auch durch die Medien, durch Arbeitgeber teilweise auch und durch das soziale Umfeld dann teilweise noch gepusht. Und wie gesagt, wenn es dann einfach auch natürlich gesundheitliche Folgen hat, dann wird es wirklich dramatisch.
Ja, vor allen Dingen halt auch psychische Folgen, ne?
Ja, ja. Aber es kann ja auch tatsächlich dann in einen Bereich gehen, wenn du zum Beispiel eine Anorexie entwickelst.
Ja.
Daran kannst
also eine Essstörung.
Eine Essstörung, daran kannst du sterben. Und da gibt es ja Fälle.
Ja.
Und es betrifft mehrheitlich tatsächlich Frauen, aber mittlerweile halt auch die Männer. Und das ist eine ganz, ganz ungünstige Entwicklung einfach. Und
ja.
Ich glaube, deswegen muss man einmal darüber sprechen und muss es einfach auch in den Mittelpunkt einfach mal rücken und muss halt einfach auch klar machen, dass jeder, egal wie er halt ist, mit seinen individuellen Merkmalen halt einfach schön ist und toll ist und ja, da einfach auch selbstbewusst mit umgehen sollte. Mhm.
Genau, da sprechen wir natürlich nachher auch mit unserem Gast nochmal genauer drüber. Ja, und du hast uns ja heute einen ganz speziellen Fall mitgebracht. Um was geht es denn genau?
Genau, also die Frau Grün kam zu uns in die Beratung, 37 Jahre alt.
Wie alt? Jetzt habe ich es gerade nicht. 37?
37.
Okay, ich hab's gerade akustisch nicht verstanden.
Okay.
Trotz Kopfhörer.
Genau.
Also 37.
37 Jahre alt, genau. Und die hatte einen Antrag gestellt bei ihrer Krankenkasse und dieser Antrag war abgelehnt worden.
Ja.
Genau. Bei Frau Grün war es so, sie war mehrgewichtig, hatte auch einen Body-Mass-Index von 40, obwohl man da immer ein bisschen gucken muss beim Body-Mass-Index.
Wollte ich gerade sagen, ne?
Ja, das ist halt sehr kritisch.
Ne?
Das ist sehr kritisch.
Ja.
Heißt ja erstmal nicht, dass jemand dadurch gesundheitliche Beeinträchtigung hat oder dass jemand dadurch krank ist oder dass es einen Krankheitswert darstellt. Das ist erstmal nur eine Zahl.
Ja.
Und die sagt erstmal grundsätzlich natürlich nichts aus. Das Problem,
also sie sagt was über das Gewicht aus, aber ob das gesund ist oder nicht.
Ob das gesund ist oder nicht.
Gar nicht.
Und das Problem
ne?
ist halt auch so ein bisschen, unterscheidet ja nicht zwischen Fett und Muskelmasse.
Wollte ich gerade sagen, also jemand, und, also Sportler zum Beispiel, ne, die sehr viel Muskelmasse haben. Ne? Also ich kenne das zum Beispiel auch aus meinem Sport, aus dem Judo.
Mhm.
Da hast du natürlich auch Frauen und auch Männer.
Ja.
Muskulös und tatsächlich, aber mit einem höheren Body-Mass-Index.
Genau.
Und vielleicht würde das schon bei manchen tatsächlich so rein vom Gucken bedeuten, dass der Body-Mass-Index in Anführungszeichen nicht okay ist, was immer das bedeuten möge.
Genau.
Ne? Okay.
Sagt auch nichts über die Fettverteilung aus und verschiedene andere Sachen. Das heißt, da müssen andere Komponenten einfach auch nochmal dazukommen. Und bei ihr war es so, sie war schon immer mehrgewichtig, auch schon als Teenager.
Mhm.
Aber das war grundsätzlich für sie auch gesundheitlich überhaupt gar kein Problem, weil sie sehr viel Sport gemacht hat, sich gesund ernährt hat. Also die Familie hat da sehr viel Wert drauf gelegt. Die ganze Familie war tatsächlich auch mehrgewichtig.
Mhm.
Und in der Pubertät fingen dann so ein bisschen eher die Probleme an, tatsächlich halt auch im Bereich Mobbing. Mhm. Konnte aber ganz gut mit umgehen, weil sie halt auch einen sehr stabilen und guten Freundeskreis hatte. Und wie gesagt, und bis vor ein paar Jahren war das eigentlich auch alles ganz in Ordnung.
Mhm.
Und dann stellten sich aber tatsächlich gravierendere gesundheitliche Probleme heraus. Das heißt, also nicht nur Bluthochdruck, sondern Diabetes, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, Arterienverkalkung.
Okay.
Und da
mit 37, das ist natürlich früh, ne?
Genau.
Mhm.
Und da hatte dann der behandelnde Kardiologe dann auch gesagt, das könnte jetzt tatsächlich sehr, sehr problematisch sein.
Mhm, okay.
Und wenn sie jetzt ihr Gewicht nicht reduziert, dann könnte das tatsächlich schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.
Okay.
Und zwar auch in kürzester Zeit, also mittelfristig.
Ja.
Sie hat dann verschiedene andere Tests auch nochmal gemacht, um das halt abzuklären.
Was meinst du mit verschiedenen Tests?
Ja, war bei anderen Ärzten halt noch, hat nochmal geguckt, woran liegt es denn, möglicherweise eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion sowas, ne? Wie kriegt man das in den Griff? Hat dann auch mit einer Gewichtsreduktion angefangen, unter ärztlicher Aufsicht.
Ja.
Sie sagte, Sport habe ich eh schon immer gemacht.
Mhm.
Weil
das ist, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das ist natürlich auch irgendwie immer so ein ätzendes Vorurteil, ne?
Genau.
Dass mehrgewichtige Menschen irgendwie faul sind, keinen Sport machen.
Genau.
Ich bin ja jetzt auch nicht die Allerschlankste und ich kenne auch viele so bei mir im Sportverein und generell, die einfach ein bisschen mehr wiegen.
Mhm.
Die sind, weiß ich nicht, dreimal die Woche beim Sport oder so. Das ist
sind sehr gelenkig und
das hat
damit überhaupt nichts
null zu tun. Ne?
Nein, hat es auch nicht.
Okay, also Sport hat sie schon immer gemacht.
Genau, sie war schon immer sehr sportlich und wie gesagt, das war jetzt auch nicht das große Problem. Sie hatte dann verschiedene Sachen ausprobiert und sie kriegte einfach das Gewicht nicht runter.
Okay, was hat sie so ausprobiert? So Ernährungsberatung?
Ja,
Ernährungsberatung,
obwohl sie auch sagte, ich weiß ja eigentlich drum. Also ich habe mich schon als Kind gesund ernährt oder durch die Eltern habe ich das mitbekommen und eigentlich weiß ich drum. Aber sie hat verschiedene, auch nochmal guckt, gibt es noch Allergien oder reagiert sie auf Nahrungsmittel halt irgendwie komisch. Das passte aber alles, war eigentlich alles in Ordnung. Das hat sie dann so über 2 Jahre halt erstmal konventionell halt auch ausprobiert.
Mhm.
Und wie gesagt, irgendwann sagte der Kardiologe, also jetzt müssen wir wirklich langsam mal die Reißleine ziehen. Jetzt wäre vielleicht eine Magenverkleinerung eine Option.
Oh, also weil das hat alles nicht, also wahrscheinlich hat es irgendwie ein bisschen das Gewicht nach unten, aber nicht, nach runtergebracht, genau. Aber nicht so, wie es hätte sein
müssen. Genau, nicht so, dass der Kardiologe sagt, okay, jetzt kann ich Entwarnung geben, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Bei einer Magenverkleinerung, das ist natürlich schon halt
das ist ein Brett, ne?
Das ist ein Brett. Und damit kam sie auch erstmal gar nicht zurecht, weil sie sagte, naja, es ist klar, es wird ein Teil des Magens entfernt. Das ist irreversibel. Das heißt, im Grunde wird ein gesundes Organ vorsätzlich
zerstört. Ja.
So, und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und das macht ihr halt einfach auch wahnsinnig viel Angst. Und da hat sie auch erstmal ein bisschen gebraucht. Da hat sie sich halt einfach auch nochmal gut informiert, hat mit verschiedenen Ärzten nochmal gesprochen, hat die Risiken auch nochmal für sich selber abgewägt, auch mit den Ärzten gemeinsam, hat geguckt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was überwiegt da letztendlich. Und ist dann nach so einem halben, dreiviertel Jahr dann tatsächlich auch zu dem Entschluss gekommen, okay, ich werde das jetzt machen. Es ist tatsächlich jetzt meine einzige Möglichkeit, hat sich da wirklich auch sehr, sehr schwer getan und hat den Antrag bei der Krankenkasse gestellt.
Okay, und was sind da so die Nachteile bei einer Magenverkleinerung? Also der größte ist das, was du schon gesagt hast, ne? Man geht an ein funktionierendes Organ und
ein Teil wird entfernt.
Genau.
Der ist weg.
Ne? Also man macht es nicht ganz unbrauchbar, aber
genau. Also neben den Risiken, die so eine OP ja immer mit sich bringt und gerade weil sie ja auch diese Herz-Kreislauf-Erkrankung hatte, also gerade auch diese ganzen Risikofaktoren, war natürlich auch die OP jetzt grundsätzlich nicht unproblematisch, weil es ist eine Vollnarkose.
Ja.
Es bedeutet auch einen längeren, dann auch einen Krankenhausaufenthalt und darüber hinaus ist es so, du musst tatsächlich natürlich auch für immer, das ist also ein lebenslanger Prozess, der wird niemals enden, musst du deine Ernährung und dein ganzes Leben eigentlich umstellen.
Okay.
Na, weil du kannst ja nicht mehr so viel essen. Du musst noch viel, viel stärker darauf achten, was nimmst du zu dir, weil du brauchst ja auch die ausreichenden Nährstoffe. Kannst du nur noch ganz kleine Mengen im Grunde essen. Und die müssen natürlich halt von den Nährstoffen halt gut zusammengesetzt sein. Das heißt also, das ist eine Ernährungsumstellung nochmal auch komplett für sie gewesen, obwohl sie sich ja schon sehr gesund ernährt hat. Und es bedeutet eigentlich tatsächlich auch eine lebenslange medizinische Nachbetreuung. So.
Also jetzt in Anführungszeichen nur Untersuchungen oder auch Medikamente oder?
Naja, Untersuchungen dann halt, um einfach auch zu gucken, dass sie halt da engmaschig halt auch betreut ist, dass es da wirklich halt nicht zu Folgeproblemen kommt.
Okay.
So. Und das ist dann schon halt für sie einfach auch sehr angstbehaftet gewesen.
Klar,
also, ist nachvollziehbar.
Hört sich für mich auch so an, ja.
Genau, sie sagte, ich habe mir die Entscheidung echt nicht einfach gemacht. Und und dann hat sie, wie gesagt, den Antrag gestellt. Auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse, weil die übernehmen das halt in bestimmten Fällen.
Ja.
Weil die Kosten sind ja auch nicht so gering. Das sind um die 8.000 Euro, die so eine OP kostet.
Ja.
Und das konnte sie finanziell sich halt auch einfach nicht leisten.
Genau. Ja. Okay, also den Antrag hat sie aber selber gestellt.
Genau, das hat sie über ihren Arzt gemacht. Müssen natürlich auch Befundberichte halt eingereicht werden.
Ja.
Ist ja jetzt auch keine einfache Geschichte.
Ja.
Und verschiedene andere Unterlagen. Und und dann hat aber die Krankenkasse abgelehnt.
Aus welchen Gründen?
Naja, erstmal ist es natürlich halt also grundsätzlich ist es natürlich so, es ist ja keine Regelversorgung. Ich habe ja gerade eben die Risiken auch noch mal explizit aufgezählt. Das ist ja wirklich immer eine Einzelfallentscheidung.
Naja, und vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht der erste Schritt auf dem Weg.
Nein, genau. Und deswegen ist es ja auch in Ordnung, dass die Krankenkasse hier wirklich auch noch mal ganz genau prüft und sagt, okay, also wir haben hier auf der einen Seite natürlich halt ein gesundes Organ, das beschädigt wird für immer. Und da gibt es natürlich auch eine gewisse Fürsorgepflicht irgendwo. Das heißt, wir müssen halt ganz genau abwägen, die gesundheitlichen Risiken dieser OP und die gesundheitlichen Vorteile aber, die diese Magenverkleinerung jetzt für die spezielle individuelle Person.
Also ganz genau bei ihr.
Genau, ganz genau bei ihr.
Kann bei jedem anderen oder jeder anderen ganz anders aussehen.
Genau, kann ganz anders aussehen. Von daher ist es wichtig, da wirklich alle Unterlagen beizubringen. Und Was so ein bisschen ärgerlich war, dass die Krankenkasse es sich relativ einfach gemacht hat.
Das überrascht mich jetzt allerdings, wenn ja, du das so sagst.
Ja, das erleben wir ja leider immer sehr, sehr häufig in der Beratung. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Und sehr pauschal unserer Auffassung nach einfach auch abgelehnt hat. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich eigentlich mit dem individuellen Fall nicht gut auseinandergesetzt hat.
Aber sie müssen ja irgendwie eine Begründung gebracht haben, ne? Warum sie ablehnen.
Genau, sie haben gesagt, das gesundheitliche Risiko ist viel zu hoch.
Okay.
Die konventionellen Therapiemöglichkeiten seien nach Auffassung der Krankenkasse nicht ausgeschöpft.
Also das heißt, diese 2 Jahre, wo sie alles Mögliche versucht hat,
ja,
reicht nicht.
Reicht immer noch nicht.
Okay. Genau.
Und das war wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil im Grunde war ja das auch klar. Ne? Es war ja eigentlich belegt, ne, was sie auch für Dinge gemacht hat. Sie hat das auch alles nachgewiesen. Aber das hat scheinbar die Krankenkasse in der Aktenlage dann auch nicht so richtig interessiert. Also entweder haben sie die Unterlagen nicht ordentlich halt gelesen, kann natürlich auch sein. Oder es war einfach so, dass man, war vielleicht einfach wirklich pauschal, dass man gesagt hat, ach komm, das ist eh eine Einzelfallentscheidung und
die man ja trotzdem sauber begründen muss, ne? Also Einzelfallentscheidung hin oder her.
Ja, 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 klar, auf jeden Fall.
Also das hat ja damit nichts
zu tun. Nein, das hat nichts damit zu tun, genau.
Okay, also sie hat alle, ups, jetzt bin ich schon wieder gegen das Mikro gekommen.
Das erste Mal.
Ich weiß, tut mir leid. Das heißt, sie hat alles probiert, ne? Also Sport macht sie sowieso, sie hat sich gesund ernährt.
Genau.
Hat da ihre Bemühungen nochmal verstärkt, weil ihnen tatsächlich die Ansage vom Arzt war, also unter anderem vom Kardiologen, aber ja auch, ne, was so Diabetes und so angeht. Das wird langsam ein bisschen schwierig, ne? Und also sie hat sich da ja wirklich Mühe gegeben, ne? Sie hat sich da ja nicht zurückgelehnt.
Nein.
Und die Krankenkasse sagt aber, reicht nicht.
Genau, also sehr, sehr ärgerlich, ne? Ambulante Reha hat sie sogar nochmal gemacht, ne? Auch im Bereich, wie kann ich jetzt wirklich das Gewicht reduzieren? Eine Adipositas-Beratung, alles, was man eigentlich im Grunde an konventionellen Therapien halt ausschöpfen kann, hat sie eigentlich gemacht.
Mhm.
Und von daher war das sehr, sehr ärgerlich, dass wir da tatsächlich ins Widerspruchsverfahren gehen mussten.
Ja.
Und wir haben dann den Widerspruch sehr, sehr ausführlich nochmal begründet. Wir haben auch nochmal sämtliche Fachärzte auch nochmal gebeten, eine zusätzliche kleinere ärztliche Stellungnahme abzugeben, auch nochmal auf die darauf hinzuweisen, dass tatsächlich diese Magenverkleinerung mehr Vorteile für die Patientin, also für die Frau Grün bringt, als Nachteile. Haben auch nochmal gerade den Kardiologen gebeten, das sehr ausführlich auch nochmal darzustellen, was er da auch befürchtet.
Ja.
Und das konnte er auch ganz gut nachweisen mit den Befundberichten. Wir haben dann auch nochmal ganz genau und ausführlich aufgelistet, was sie in den letzten 2 Jahren probiert hat. Auch mit Daten, auch die ambulanten Therapieangebote, die sie in Anspruch genommen hat. Und dann auch nochmal eine persönliche Stellungnahme. Und ich glaube,
das
von Frau Grün auch nochmal selber, wo sie auch sehr ausführlich nochmal halt dargestellt hat, so ein bisschen den Werdegang, weil sie sagte halt auch, ich habe immer das Gefühl, ich mach's mir jetzt hier einfach, ne, ich lieg den ganzen Tag halt auf dem Sofa,
ich
esse Pommes, ne, und
ich wollte
mich nicht.
Ich wollte es gerade sagen, weil das ist doch, also klar kann man nicht wissen, was bei der Krankenkasse so im Hinterkopf vor sich geht, aber ich habe mich gefragt, ob das nicht tatsächlich ja natürlich auch eine Form der Gewichtsdiskriminierung ist.
Klar.
Wenn man irgendwie, also ne, es liegt ja auch nicht an uns zu bewerten, ob diese Magenverkleinerung für sie das Richtige ist oder nicht. Ne? Das haben die Ärzte getan und diese Entscheidung hat sie getroffen. Und unser Job als OVD ist es natürlich, sie dann zu unterstützen.
Das stimmt.
Und da frage ich mich tatsächlich, ist es eben so, dass die Krankenkasse da auch nach diesem Muster handelt und sagt, naja, also die wiegt so und so viel. Mhm. Also wie du sagst, ne, da kann ich mir ja ihr Leben irgendwie vorstellen. Mhm. Ne? Liegt auf der Couch, isst Pommes, schön noch eine Tüte Chips hinterher.
Ja.
Und Sport ist sowieso nicht und Fahrradfahren auch nicht, weil macht ja jeden Weg mit dem Auto oder so.
Genau.
Also das ist ja.
Das stimmt, das ist auch eine Art der Diskriminierung.
Die harten Vorurteile, die harten Klischees. Und da frage ich mich, ne, wenn man eigentlich sieht, dass sie tatsächlich schon so viel gemacht hat, kann ja der Umkehrschluss nur sein, man glaubt ihr das nicht.
Ja, genau.
Und da liegt für mich natürlich der Verdacht nahe, dass man ihr das vielleicht nicht glaubt, weil man einfach tatsächlich irgendwie vorurteilsbehaftet ist.
Genau, ja. Und ich glaube, deswegen hat diese persönliche Stellungnahme auch nochmal viel gebracht in dem Moment, Weil sie auch nochmal klar gemacht hat, dass ihr das sehr wohl bewusst ist, was diese Magenverkleinerung für sie bedeutet. Ja. Das Problem ist natürlich ein bisschen bei der Krankenkasse, die entscheiden nach Aktenlage. Das heißt, die gucken sich ja die Versicherten gar nicht mehr an. Und das wäre in einem persönlichen Gespräch natürlich sicherlich nochmal ganz anders auch gelaufen.
Ja.
Sie hat auch gesagt, ihr ist klar, dass es eine Umstellung der gesamten Lebensgewohnheiten für sie bedeutet.
Mhm.
Sie hat auch gesagt, dass sie psychisch stabil ist, um damit auch umzugehen, weil das ist nämlich zum Beispiel auch so ein ganz wichtiger Faktor. Wenn du natürlich jemanden hast, der psychisch gegebenenfalls sowieso schon vielleicht auch da Probleme hat dann in so eine Magenverkleinerungs-OP reingeht und dann möglicherweise danach damit überhaupt nicht zurechtkommt, dann haben wir natürlich weitere gravierende Probleme auch im psychischen Bereich.
Ja.
Das heißt, du musst auch psychisch recht stabil sein, um auch
und das wird natürlich auch überprüft, ne?
Genau, das ist halt auch ein wichtiger Faktor. Und das hat sie alles nochmal, wie gesagt, in dieser persönlichen Stellungnahme, fand ich sehr, sehr gut auch nochmal dargestellt.
Mhm.
Und damit haben wir dann letztendlich dann auch den gesamten Widerspruch begründet und haben nochmal gesagt, also unter Berücksichtigung der ganzen Risiken, die es da gibt, ist es aber so, dass der Eingriff jetzt selber tatsächlich halt dazu geeignet ist, auch wirklich halt das Gewicht jetzt in den Griff zu kriegen und diese gesundheitlichen schwerwiegenden Folgen, die drohen, damit zu minimieren oder einzudämmen.
Ja,
genau.
Okay. Was hat die Krankenkasse gesagt?
Die hat gesagt, ja, jetzt
okay,
schon.
Ja. Die hat gesagt, haben es uns anders überlegt. Jetzt, wo Frau Grün schon gesagt hat, was sie alles gemacht hat und dass sie nicht nur faul ist.
Ach, guck mal. Ach, das haben wir ja gar nicht gesehen.
Ja,
Mensch, das wussten wir doch gar nicht.
Genau.
Ja. Ja, also haben wir ja häufiger. Ja, genau. Und das war dann erfolgreich. Hat natürlich auch wieder ein bisschen gedauert. Und wie gesagt, es ist halt immer ein bisschen ärgerlich, weil sie hatte sich so lange das überlegt und durchgerungen und war jetzt endlich an dem Punkt, es halt auch durchzuziehen und zu machen. Und dann kommt die Krankenkasse und grätscht da halt nochmal rein. Also
und verzögert das.
Und verzögert
also, weil,
das
man,
Ganze.
Wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann möchte man ja
weiß
häufig
ja selber,
auch,
wie das ist. Ja, genau.
Genau, so jetzt bin ich soweit. Aber dann
genau. Aber jetzt.
Möge es auch schnell gehen. Ne?
Genau.
Okay, ja, das stimmt. Das ist natürlich.
Ja. Genau,
Ja.
Nee, von daher, wie gesagt, für sie dann soweit dann gut ausgegangen. Aber sie kam dann auch noch mal ein Jahr später mit einer anderen Geschichte halt in die Beratung. Da ging es aber nicht um gesundheitliche Geschichten.
Okay.
Und da erzählte sie auch, dass es, also ne, man sah ihr das auch an, sie sagte, mir geht's einfach besser. Der Kardiologe ist zufrieden mit den neuen Ergebnissen. Sie war dann gerade noch mal zur Behandlung, zur Einschätzung. Und er sagte, nee, also wir sind da auf einem richtig guten Weg. Und er war sehr zufrieden und sagte, ja, also das war auch so jetzt noch mal wichtig, dass der Schritt gegangen ist.
Mhm. Ja. Das ist schön. Das freut mich. Das freut mich für uns. Das freut mich für Frau Grün. Und die Krankenkasse hat gerade noch die Kurve gekriegt, bevor sie es total versemmelt. Ne?
Genau.
Ja.
Aber wie gesagt, ne, man muss da halt immer gucken. Das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung.
Mhm.
Ich habe den Fall jetzt auch nur mitgebracht, weil der so ein bisschen exemplarisch dafür auch bei Frau Grün jetzt steht. Aber man muss immer sich auch dessen bewusst sein, was tatsächlich diese OP halt auch für doch große Risiken halt mit sich bringt.
Naja, es ist halt nicht das Allheilmittel für alle und jeden.
Genau, aber für bestimmte Personen dann gegebenenfalls schon.
Genau, und der Fall zeigt ja auch nochmal, dass sowas wie potenzielle Gewichtsdiskriminierung, also so sehe ich das jedenfalls, ne,
das
auch
stimmt.
Bei Behörden, Krankenkassen oder so, natürlich möglicherweise auch vorhanden.
Logisch.
Ne? Also ich unterstelle Ihnen das einfach mal.
Es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, auch
bei den
Leistungsträgern.
Naja.
Und da arbeiten halt auch Menschen, die sicherlich halt auch da einfach wahnsinnige Vorurteile haben gegenüber mehrgewichtigen Personen und da natürlich halt auch diskriminieren.
Mhm.
Ja.
Umso wichtiger, dass wir heute über das Thema sprechen. Und bevor wir mit unserem Gast darüber weiterreden, kommen wir zur Zahl der heutigen Folge.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
So, meine Liebe, du wirst es nicht fassen. Ich habe dir heute nicht eine Zahl mitgebracht.
Um Gottes Willen.
Ich habe dir Premiere bei uns im Podcast. Zwei Zahlen mitgebracht.
Wahnsinn. Und das nächste Mal drei.
Nee, um Gott, nein. Das Problem war einfach, also um es vorwegzuschicken, die sind beide nicht schön, das muss man leider sagen. Also eher Zahlen des Schreckens.
Ja.
Ich konnte mich aber nicht so richtig entscheiden, welche ich mitbringe, weil ich beide wirklich sehr bezeichnend und tatsächlich auch sehr schlimm finde.
Ja. Yeah.
Die erste ist 25, das ist die Zahl.
Prozent.
Ja.
Ach, jetzt bin ich richtig.
Also eine Untersuchung von YouGov hat nämlich ergeben, dass 25% der Deutschen schon mal von Bodyshaming betroffen waren oder betroffen sind.
Das ist aber viel.
Und das ist ein Viertel.
Das ist viel, ja.
Das ist viel. Also mir war schon klar, dass das ein Thema ist und dass das auch ein großes Thema ist. Vor allen Dingen geht es ja nicht nur um Fatshaming oder sowas, also um Gewichtsdiskriminierung, weil man mehrgewichtig ist. Sondern zu klein, zu groß, rote Haare, was auch immer. Aber 25% finde ich schon wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Und weil wir eben gerade das Thema mit der Magenverkleinerung hatten, habe ich noch eine zweite Zahl mitgebracht.
Ja.
Und zwar 50.
Auch Prozent.
Ja, auch Prozent.
Ja, das ist aber die kleinen Zahlen.
Die kleinen Zahlen machen das.
Genau.
Und das finde ich ehrlich gesagt richtig schockierend. Das ist eine WHO-Studie gewesen.
Ja.
Und derzufolge findet sich die Hälfte der Kinder und Jugendlichen selbst zu dick.
Oh.
Also die Hälfte. Jedes zweite Kind sogar schon. Also es war keine Altersunterscheidung oder sowas, aber jedes zweite Kind und jede zweite Jugendlicher findet sich zu dick.
Ja, okay.
Und das finde ich.
Das ist schon eine Zahl. Ja.
Also, weil auch das ja eben dann entsprechende Auswirkungen haben kann, haben wir ja vorhin schon gesprochen.
Ja, wird einfach ein Körpergefühl halt vermittelt, was so gar nicht.
Ja, also weil natürlich, ist. Also die Studie sagt jetzt nichts darüber aus, wie viel diese Befragten wiegen oder irgendwie sowas, aber dass sie sich tatsächlich zu dick finden. Mhm. Ne,
das zeigt ja schon, dass irgendwo ein gestörtes Körpergefühl halt vorhanden ist. Ne?
Also das ist, also 50% finde ich tatsächlich echt sehr besorgniserregend.
Ja, das stimmt, ja.
Und deshalb haben wir uns heute einen Gast eingeladen und sprechen nochmal ganz explizit über das Thema Bodyshaming.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Nathalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Hallo Frau Rosenke, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof.
Hallo.
Ja, ein herzliches Hallo. Schön vorbeigaloppiert zu sein.
Das hat auch noch niemand gesagt. Nee,
das sehr stimmt, schön.
Wir freuen uns Info. Auch. Schön, dass Sie per Zoom aus Berlin dazugeschaltet sind, um mit uns über das Thema Bodyshaming zu sprechen. Und der Name der Gesellschaft sagt es ja schon so ein bisschen, worum es bei Ihrem Engagement auch geht. Ich wüsste aber zunächst von Ihnen gerne, warum haben Sie eigentlich die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung gegründet?
Ausschlaggebend war, dass es zu dem Zeitpunkt in Deutschland keine politische Interessenvertretung für von Gewichtsdiskriminierung Betroffene gab. Mhm. Gesagt, meine Kollegin Stefanie von Liebenstein war in den USA unterwegs und hat dort in einem Buchladen jede Menge Literatur gefunden zum Thema Fat Acceptance, also praktisch der Dickenbewegung in Amerika, wo das ja in den späten 60er Jahren losgegangen ist, und stellt fest, in Deutschland, wir haben nichts. Also das spiegelt sich hier nicht wieder. Und deshalb ist sie als sie nach Deutschland zurückgekommen ist, hat sie gesagt, dann müssen wir das jetzt hier gründen. Mhm. Wir sind wirklich auch gestartet mit einer Übersetzung der Inhalte der Organisation in den USA, die praktisch da den Druck aufgebaut hat und die legendär ist, also die NAFA, und haben mit deren Erlaubnis dann eben erstmal Inhalte übersetzt, bevor wir so richtig ein Gefühl dafür bekommen haben, wie ist eigentlich die Situation in Deutschland? Mhm. Was braucht es hier? Wir sind also mehr so gestartet mit Informationen übertragen und erstmal Informationen und Aufklärung, also da reinzufinden. Und dann später aber so die Politisierung und zu sagen, hey, wir müssen da mal ins Fordern kommen, das Erklären reicht nicht.
Mhm. Okay. Was hat denn die Bewegung in Amerika bisher erreicht? Können Sie da vielleicht so 2, 3 Punkte mal erläutern? Was haben die in den USA hinbekommen?
Also die haben tatsächlich schon erreichen können, dass ein Schutz vor Gewichtsdiskriminierung gesetzlich verankert wurde. Mhm. Jetzt natürlich nicht in allen Staaten von Amerika. Also auch dort hat das langsam begonnen. Erstmal so auf Stadtebene, dann aber eben auch Länder, in denen es, also Bundesstaaten in diesem Fall, in denen es so ist. Und das ist das, was wir uns natürlich für Deutschland auch wünschen.
Mhm. Okay.
Das heißt, seit wann sind Sie da aktiv? Also seit wann gibt es Ihre Gesellschaft?
Also die Gesellschaft selbst gibt es seit 2005 und dass wir sehr stark im politischen Feld tätig sind, das ist seit 2013 der Fall.
Mhm. Okay. Wie ist das eigentlich? Also wir haben ja vorhin auch über Bodyshaming gesprochen, also ne, Diskriminierung und Beleidigung aufgrund der körperlichen Merkmale. Auch ein bisschen über die Auswirkungen schon, aber uns würde jetzt auch nochmal interessieren, welche Auswirkungen hat denn Gewichtsdiskriminierung tatsächlich für die Betroffenen selber? Gibt es da ein paar Punkte, die Sie gerne nennen möchten?
Also Gewichtsdiskriminierung beginnt unheimlich früh. Das ist tatsächlich schon im Kindergarten. So in unserer eigenen Arbeit konnten wir das feststellen, dass es ab 3 Jahren schon sehr präsent ist. Und es macht natürlich etwas mit den Kindern. Das heißt, die Kinder lernen, ich bin nicht okay. Ich bin anders. Plötzlich beginnt sich ihr Blick zu formen in Richtung von, es gibt Kleidung für dicke Menschen und für dünne Menschen. Es gibt Essen für dicke Menschen und für dünne Menschen. Das heißt, das Weltbild dieser Kinder fängt an, sich daran zu orientieren. Und gleichzeitig, wenn man so eine Gruppe von Kindern hat und den einen Kindern eben sagt, du bist nicht okay, wir müssen dich verändern, du hast da etwas falsch gemacht. Denn beim Thema gesunde Ernährung ist es leider oft so, dass wir nicht praktisch draufschauen, dass es um gesunde Ernährung für alle geht, sondern dass wir gesunde Ernährung immer so als Instrument verstehen, um ein Kind schlank zu machen. Also so ein bisschen der Gedanke, jedes dicke Kind ist eigentlich ein dünnes, das sich mit einem Salatblatt hervorlocken lässt. Ja? Und in dem Augenblick geben wir natürlich diesen Kindern dann etwas ganz Bestimmtes mit. Also im Sinne von, du bist ein Problem. Und das bedeutet, sie werden zum Beispiel beim Spielen gemieden. Das sind so die Anfänge. In der Schule setzt sich das dann fort, eben mit Mobbing und Bodyshaming in sehr starkem Maße. Dann eben aber auch eine Benachteiligung bei der Benotung. Also wir verknüpfen ja das Dicksein mit bestimmten Eigenschaften. Also es gibt bestimmte Vorteile, die damit gekoppelt sind. Und das ist zum Beispiel leistungsschwach oder auch bildungsfern, weil angenommen wird, Moment, dieser Körper ist ein Verschulden. Da hat das Kind in diesem Fall anscheinend noch nicht begriffen, wie gesunde Ernährung geht. Deswegen ist es dick. Das heißt, es ist ein Wissensdefizit im Bereich der Ernährung. Und das wird dann übertragen auf, naja, das wird dann wohl ein Kind sein, das insgesamt keine starke Bildung hat oder es wird auch direkt auf Intelligenz gegangen. Und damit drückt sich das bei der Benotung aus. Dann kommen wir in die Arbeitswelt, wo dann eben anhand des Fotos werden bestimmte Annahmen getroffen. Und dann ist die Qualifikation plötzlich nicht mehr so wichtig wie die Zahl auf der Waage. Da haben wir Studien zu. Also die Universität Tübingen hat da mal mit so über 100 Personalentscheiderinnen einen Test gemacht. Das heißt, die haben so Bilder vorgelegt bekommen mit Menschen, die alle in Jeans und T-Shirt waren und wo so vom, ich sag jetzt mal, vom Styling man sie alle so etwa in der gleichen sozialen Schicht verortet hätte. Und dann wurde mal gefragt, wer könnte denn hier Ärztin oder Architektin sein und so weiter und so fort? Und nur 2% haben das dicken Frauen zugetraut. Wow. Also es sagt was darüber aus, wie schauen wir auf den hochgewichtigen Körper? Wir schauen darauf als Defizit, wir schauen darauf, also wir benennen ihn als Krankheit und so weiter. Deswegen verwende ich in meiner Arbeit zum Beispiel ganz bewusst das Wort hochgewichtig und nicht medizinische Begriffe, um das so ein bisschen rauszuziehen. Also es geht um gesellschaftlichen Wandel, es geht darum, wie wir auf den hochgewichtigen Körper schauen.
Also vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können oder ob es dazu Studien gibt. In unserem Fall hatten wir das ja vorhin auch ein Stück weit, dass bei Mehrgewichtigen ganz schnell die Annahme getroffen wird. Also natürlich, sie sind ja auch, also sie sind faul, ne? Also sowas, also mehrgewichtige Menschen und Sport.
Entschuldigung, dieses Schild hat uns aufgegeben.
Okay, wir lassen uns nicht irritieren. Ne? Das Schild in ihrem Hintergrund ist kurz runtergefallen, macht gar nichts.
Ich glaube, die politische Forderung hat jeder mitbekommen.
Ihre politische Forderung, das müssen wir vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht sehen, sondern hören. Ne? Sie hatten, da kommen wir auch gleich nochmal zu, die Aufnahme ins Antidiskriminierungsgesetz und des Landesantidiskriminierungsgesetzes gefordert. Also für die Gewichtsdiskriminierung als Diskriminierungsmerkmal. Kommen wir aber gleich noch noch mal zu. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz sammeln. Wo war ich gerade? Genau. Ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt oder so, aber wir hatten das gerade in unserem Fall auch, ne, mehrgewichtige Menschen, da gibt's das Klischee, dass die faul sind, dass die unsportlich sind und dass sie, das begegnet mir jedenfalls häufig, auch ein bisschen selber schuld sind. Mhm. Ne? Also sie könnten ja dünner sein, wenn sie sich denn nur anstrengen würden, bei was auch immer, beim Sport, bei der Ernährung, was auch immer. Und das finde ich, ich weiß nicht, ist das auch bei kleinen Kindern schon so? Also die bekommen mit, sie sind nicht okay, aber diese Schuld, dieses Schuldklischee oder dieses Vorurteil, wird das in ihnen auch schon verankert? Weil das finde ich tatsächlich sehr perfide.
Also ich sag mal, wir haben ja schon Kinderbücher, in denen geschildert wird, wie eine Person dick wird. Und wenn eine Person da drin dick wird, ich nehme jetzt mal das Kinderbuch Tom wird dick, dann wird gesagt, der hat zu viele Erdbeermarmeladenbrote mit Honig gegessen. Das heißt, Tom wird als eine Person markiert, die Süßes unheimlich gern mag.
Ich im Übrigen auch, aber egal.
Genau. Und innerhalb dieses Buchs wird eigentlich erlernt, wie funktioniert eine Crash-Diät. Also Tom trifft ein Krokodil, das erstmal sagt, okay, ich kann dir helfen, ich bin Fitnesstrainer, dann muss Tom die ganze Zeit hier nicht Kniebeugen, sondern
Hampelmänner? Naja, irgendwas anderes. Also irgendwelche Übungen
genau,
jedenfalls.
Jedenfalls Sport treiben. Man sieht aber auch, wie der Fitnesstrainer ihm dabei ein Bein auf den Rücken stellt. Also ich persönlich finde das Buch auch, da ist ganz viel Abwertung drin. Und wir erleben Tom dabei, wie er halt diesen Sport treibt, der Tag vergeht. Am nächsten Tag macht er weiter Sport, der Tag vergeht. Und das Lustige ist, an beiden Tagen hat er nichts gegessen. Irgendwann haben wir dann im Kinderbuch auch den Moment, wo er umfällt vor Hunger.
Ja.
Und dann wieder an ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig kommt und das anschaut und sich daran erinnert, wie er dick war. Also das heißt, der dicke Körper wird als negativ markiert und dann isst er nur das halbe Brot. Das heißt, da sind so Gedanken drin wie FDH, was man früher gesagt hat, frisst die Hälfte. Gleichzeitig haben wir aber hier auch eine Person bereits mit gestörtem Essverhalten,
auf
der
jeden
200
Fall.
Tage lang nichts zu essen innerhalb der Entwicklungsphase und übrigens auch sonst, keine gute Idee, dann halt auch dieses Angst reingeben vor dem hochgewichtigen Körper und die Schuld, über die wir gerade gesprochen haben, im Sinne von, vorher hat das falsch gemacht, jetzt macht das richtig. Und das erkennen wir an seinem Körper. Also dieses Buch ist wirklich starker Tobak und der Grundstein für eine Essstörung.
Und ist aber ganz normal auf dem deutschen Markt erhältlich.
Ja, ich glaube, es wird empfohlen ab 4 Jahren. Es ist übrigens auch verfilmt worden als Animation. Und der traurigste Punkt daran für mich persönlich ist, die Stimme, die praktisch die Geschichte einspricht, ist die von Dirk Bach.
Oh nein.
Mir das Herz gebrochen.
Ja, also wenn man weiß, wie Dirk Bach ausgesehen hat, ist das tatsächlich perfide, ne?
Das ist wirklich perfide.
Ja.
Ist ein Buch, wo wirklich Gewalt gegen dicke Kinder erlernt wird. Tom wird in dem Augenblick, wo er dick ist, wird er dargestellt, als wäre er nur ein Ball mit ganz dünnen Gliedmaßen außen dran und wird auch ein Hügel hinuntergestoßen und solche Geschichten, weil er so schön rollt. Also da ist wirklich auch Menschenfeindlichkeit aus meiner Sicht mit.
Hui, ja. Hätte ich nicht für möglich gehalten, wenn ich ehrlich sein soll, dass sowas für Kinder ab 4 Jahre, also Quatsch für alle Kinder, aber nochmal für Kinder ab 4 Jahre erhältlich ist. Jetzt haben wir, ne, haben Sie gesagt, das wird mit den Kindern so mitgegeben, dass sie nicht okay sind. Wir hatten ja vorhin schon auch, dass sich 50% der deutschen Kinder und Jugendlichen für zu dick empfinden. Die sind ja nicht alle mehrgewichtig oder sowas. Also das hat ja auch was mit einem verqueren Körperbild möglicherweise zu tun. Was macht denn Social Media und unsere heutige Medienlandschaft auch gerade so mit Jugendlichen im Hinblick auf Bodyshaming?
Also ich sag mal, wir haben eine ziemlich starke Fokussierung auf den Körper. Also der Körper wird verstanden als ein alles ist machbar Körper. Hm. Also wenn du dich nur stark genug anstrengst, selbst wenn du ein Dackel bist, kannst du ein Schäferhund werden. Also jetzt überspitzt gesagt.
Ja, ja.
Und es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass es Gewichtsvielfalt gibt, dass es allgemein körperliche Vielfalt gibt. Mhm. Und das gleichzeitig aber auch diese Vielfalt bedeutet, dass bestimmte Menschen bestimmte Körperformen eben nicht erreichen können. Mhm. Also der Dackel wird nicht zum Schäferhund etc.
Das ist wohl wahr.
Und da ist aber unheimlich viel auch über, ich sag jetzt mal, kommerzielle Interessen, also einfach damit wird Geld verdient, drin. Und dann haben wir natürlich auf Social Media auch die ganzen Filter. Das heißt, also mich zum Beispiel sehen Sie jetzt gerade mit meinen Freund Tränensäcken und so ein bisschen schlecht ausgeleuchtet mit roten Bändern. Und dort ist das ja aber nicht der Fall. Also der Filter wird angeschaltet, die Augen werden größer, es gibt lange Wimpern, das Gesicht ist automatisch geschminkt und alles ist weich gezeichnet. Also so das kleine Engelsflair für alle. Deswegen sage ich immer, ich persönlich warte ja noch auf den Marketing-Slogan für Kosmetika. Besser als dein Filter. Ja.
ich werde an sie denken, wenn der tatsächlich mal am Start ist. Ja,
ja bitte. Ich möchte dann finanziell beteiligt werden am Gewinn, damit ich wiederum dagegen arbeiten kann, was da angestellt wird.
Ja.
Also irgendwer muss ja hinten aufkehren, ist ja furchtbar.
Ja.
Aber ich wollte nochmal zurückkommen zu der Frage, haben wir eigentlich Studien dafür? Diese Vorteile, die es gegenüber dem hochgewichtigen Körper gibt, wie faul, leistungsschwach, willensschwach, dass der Körper als amorph wahrgenommen wird, also aus der Form geraten und ähnliches. Dafür gibt es im wissenschaftlichen Bereich sogar eine eigene Skala. Das ist die sogenannte Fatphobia Scale. Hätte ich jetzt nicht so genannt, weil Phobien immer die Leute entschuldigen, so nach dem Motto, es wäre eine Krankheit, dicke Menschen zu verurteilen oder ähnliches, das ist ja ein bewusster Akt. Also Vorteile, so. Also wir erlernen sie auch, also wir wachsen alle in einer Diätkultur auf, aber wir pflegen sie auch zu einem guten Stück, also wir könnten ja dran arbeiten. Das heißt, ich möchte sie mal nicht entschuldigen, aber in dieser Fatphobia-Scale, die wird halt genau genutzt, um innerhalb von Studiensettings dann immer so ein bisschen abzuprüfen, wie ist eigentlich so die Vorurteilslage auf dieser Skala.
Ja.
Und damit haben wir natürlich auch Studien, die belegen, wie stark bestimmte Vorurteile in unserer Gesellschaft ausgeprägt sind. Und es ist tatsächlich so, dass 78% der Bevölkerung in Deutschland Vorurteile haben gegenüber dem dicken Körper, die dazu geeignet sind, halt dicke Menschen zu stigmatisieren.
Ja.
Und 78% ist eine Ansage.
Ja,
kleiner,
auf alle Fälle.
Kleines Detail da noch. Es ist, innerhalb von solchen Studien muss manchmal ein bisschen gefischt werden. Also will sagen, wir stehen natürlich nicht gern zu unseren Vorurteilen. Das heißt, diese 78% kommen zustande aus denen, die tatsächlich sagen, ja, ich finde, das ist so. Und es gibt aber auch die, die dem einfach nicht widersprechen. Deswegen ergibt sich diese große Zahl. Aber nicht zu widersprechen heißt auch, das sind keine Verbündeten.
Ja, stimmt.
So, es wird immer wieder so ein bisschen gefragt, Mensch, warum wehren sich dicke Menschen so wenig? Und da sage ich immer, was haben sie zu erwarten? Also diese 78%, die eben entweder die Vorurteile haben oder nicht helfen werden, das ist eine Hausnummer.
Ja, ja. Also kann man, wenn man einen Raum mit mehreren Leuten hat, kann man ja ganz genau abzählen, wie viele einem zur Seite stehen würden, wenn man sich mal wehren würde, ne?
Ja. Also. Ja, einem zusprechen würde.
Ja. Also, deswegen, wir haben das vorhin schon kurz angesprochen, als sich die Schilder in ihrem Hintergrund so ein bisschen verabschiedet haben. Sie kämpfen ja, oder ihre Gesellschaft kämpft ja dafür, dass das Körpergewicht als Diskriminierungsmerkmal im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen wird, also im AGG. Jetzt hatten Sie auch auf Ihrem Schild geschrieben, Sie hätten es auch gern im Landesantidiskriminierungsgesetz von Berlin, also klar, ne, dann würde ich sagen, wenn dann, ne, immer und überall. Warum ist das für Sie als Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung so wichtig, dass das gesetzlich verankert wird?
Also zum einen ist es wichtig, sich gegen Diskriminierung wehren zu können. Mhm. Also angenommen, ich bewerbe mich für eine Stelle in einer Leitungsposition und mir wird per E-Mail gesagt, Mensch, Ihre Qualifikation, das ist einfach nur großartig, Bewerbungsgespräch ist ja auch tippitoppi gelaufen, aber wir müssten uns jetzt nochmal mit Ihnen zusammensetzen aufgrund Ihrer körperlichen Entgleisung, Sie repräsentieren uns ja später. Das ist übrigens kein fiktiver Fall.
Ja.
Das ist einer Frau tatsächlich passiert, die sich für einen Bereich beworben hat, wo Ernährung ein Faktor ist. Also es ging um das Thema
Paleo. Alles klar, ja.
Und dann wurde halt gesagt, naja, das ist ja dann nicht mehr glaubwürdig, wenn wir eine hochgewichtige Person dahinstellen, etc. Das heißt, diese Person hatte schriftlich, dass sie anhand des Gewichts ausgeschlossen wurde, alle Qualifikationen tippitoppi. Und was noch zusätzlich obendrauf kam, von welchem Gewicht beziehungsweise welcher Körperform sprechen wir hier eigentlich? Die Person ist vor Gericht gezogen und hatte Konfektionsgröße 42, 44.
Also das normal, ne?
Ja, was ist normal, ne?
Das ist das Durchschnittsgewicht.
Das Durchschnittsgewicht der deutschen Frauen.
Ja, aber was ist Normalität, ne? Ja.
Aber wir sind halt durch die uns umgebende Bilderwelt bereits so geprägt, dass wir den Durchschnitt ja gar nicht als das sehen, was uns am meisten umgibt.
Ja.
Sondern wir sehen ein Körpergewicht, was deutlich darunter liegt vom sogenannten Body Mass Index. Und wo dann eben auch über Photoshop noch mal, weiß ich, die Arme noch schmaler gemacht wurden. Oder, wie soll ich sagen, zur Brust hin wurde etwas geschoben, an der Taille wurde weggenommen, an die Hüfte können wir wieder ein bisschen schieben und so weiter und so fort. Also wir sind ja wirklich bei Körpernormierung ganz vorne, traurigerweise. Und das zeigt aber, wie früh Gewichtsdiskriminierung beginnt und was das bedeutet zum Thema Lebenschancen. Wir reden hier vom Arbeitsbereich. Das ist praktisch der Moment, der festlegt, was wir an Geld später zur Verfügung haben, welche Rente wir haben werden, etc., etc. Und gerade in diesem Bereich dann eben im Bewerbungsverfahren so etwas zu erleben, das hat eine ganz bestimmte Qualität.
Ja.
Und wir wissen zum Beispiel auch, dass es einen sogenannten Weight Gap gibt. Das bedeutet, eine hochgewichtige Frau verdient weniger als ihre Kollegin für die gleiche Arbeit. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus UK, also aus Großbritannien, weil wir da eine Studie haben, die eine sehr breite Datenlage hatte. Jetzt könnte man ja sagen so, naja, das liegt vielleicht hier an diesem Vorteil mit der Leistungsfähigkeit und so. Der interessante Punkt ist, bei Männern ist das Gewicht da sehr wenig ausschlaggebend bei der Entlohnung.
Dafür
über die Körpergröße, ob sie klein oder groß sind. Und ich glaube, an dem Punkt können wir dann mal darüber reden, dass wir hier in Wahrheit im Schönheitsideal rumtrudeln und nicht im Bereich Leistung, Qualifikation oder wie auch immer wir es nennen.
Ja, das hatten wir ja eigentlich auch vorhin schon. Ne? Also das Schöne und Schlanke, gerade Frauen, ne? Tatsächlich für intelligenter, für lebenslustiger, für sportlicher, für leistungsstärker gehalten werden als Frauen, die diesem Ideal, diesem scheinbaren Ideal nicht entsprechen. Ne? Und das sind Stereotypen.
Das hat sich übrigens in der Studie gezeigt. Also es wurde von Studienteam betitelt als Finn-Bonus. Das heißt, besonders schlanke Frauen haben nochmal ein Quäntchen mehr verdient.
Okay.
Ja.
Deswegen nehme ich dieses Beispiel auch immer gern, weil natürlich uns auch gesagt wird, ja, aber vertretet ihr auch die Interessen von besonders schlanken Menschen im Sinne von der Gewichtsdiskriminierung auf der anderen Seite der Skala?
Ja.
Wo ich dann immer sage, die politischen Forderungen, die wir haben, sind anschlussfähig an beiden Seiten der Skala.
Ja.
Wir wollen, dass Körpergewicht als Diskriminierungskategorie anerkannt wird und damit ein Schutz vor Gewichtsdiskriminierung verankert wird. Und wir sagen da nicht sowas wie nur hohes Körpergewicht, sondern einfach Körpergewicht. Das ist anschlussfähig. Aber wir müssen uns bewusst machen, wie die Unterschiede sind auf der einen Seite der Skala und auf der anderen Seite der Skala. Und das ist dann das, was mir immer wichtig ist, in solchen Gesprächen zu betonen.
Also natürlich gibt's auch sowas, das kenne ich von einer Schulfreundin, die war dann die Bohnenstange und sowas, ne?
Ja.
Aber ich glaube, das stimmt tatsächlich auch. Also es ist dann nochmal eine andere Form der lebenslangen Diskriminierung, die dann gerade vielleicht auch eben so im Arbeitsleben, wo es tatsächlich auch sehr, sehr wichtig wird für, ne, wie Sie sagen, die Lebenschancen, dass das dann einfach tatsächlich nicht, also oder eine andere Rolle spielt, ob ich in der Schule, ich sag's mal, die Dicke war oder die Bohnenstange. So, ja. Also das ist.
Der Punkt ist einfach zum Beispiel, wir haben Studien, in denen der Sache nachgegangen wird, ob es möglich ist, ein hochgewichtiges Kind schon also im Uterus zu verhindern. So. Also. Und das haben wir für den schlanken Körper halt nicht. Und das sind so die Dynamiken, die drin sind. Oder wir, ihr habt ja vorhin hier einen Fall besprochen zum Thema bariatrische Chirurgie.
Yeah.
Also, dass wir tatsächlich an Organen ansetzen, die gesund sind und ähnliches und diese Organe beschneiden oder neu designen. Also muss man ein bisschen genauer an die einzelnen Eingriffsarten gehen.
Yeah.
Und das haben wir halt nicht auf der anderen Seite. Also wir haben keine Verfahren, die dafür sorgen, dass das Gewicht automatisch steigt, weil wir uns jetzt an der Stelle besonders darauf fokussieren würden.
Yeah.
Und deswegen ist es mir immer wichtig, so den Unterschied zu betonen, was sind wir bereit zu tun?
Ja. Yeah.
Und bei hochgewichtigen Menschen kommt eben, darüber haben wir auch schon gesprochen, diese moralische Note mal da rein.
Ja.
Du bist schuld. Dein Körper ist ein Eigenverschulden. Also hochgewichtigen Menschen wird oft vorgeworfen, der dicke Körper sei irgendein Lifestyle. Statt eben, und wir sehen es ja an den Familienlinien. Also dass praktisch das Dicksein Teil der Gewichtsvielfalt ist und etwas ist, was einen genetischen Faktor hat, was weitergegeben wird.
Ja.
Das heißt, Ihnen ist das auch so wichtig, diese gesetzliche Verankerung, damit Betroffene was in der Hand haben, wo sie auch dagegen vorgehen können, weil sie jetzt einfach im Moment alleine dastehen.
Also das ist das eine, das wird in den seltensten Fällen zum Tragen kommen, denn Menschen, die diskriminiert werden, haben vielfach einfach das Bedürfnis einer Entschuldigung oder Gerechtigkeit im Sinne von, dass die andere Person dann eben umdenkt, also dass es ein klärendes Gespräch gibt oder was auch immer. Also die wenigsten Fälle gehen vor Gericht. Aber was diese Gesetze bewirken, ist halt, es ist ein Signal in die Bevölkerung rein.
Ja.
Wenn ich klar sage, das ist eine Diskriminierungskategorie, dann ist das eine politische Anerkennung von Gewichtsdiskriminierung. Und an diese Gesetze sind bestimmte nachgelagerte Dinge gekoppelt. Also zum Beispiel, wir sprechen oft über Diversity, also Vielfalt.
Ja.
Und wenn dann so die, wie soll ich sagen, die Broschüren kommen, in denen Diversity dargestellt wird oder wir den deutschen Diversity Day haben oder ähnliches, dann fehlt der hochgewichtige Körper oft. Es ist etwas, was wir als Vielfaltsperspektive gar nicht haben. Aber diese Diskriminierungskategorien, zum Beispiel aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, sind eben auch die Blaupause für das, was wir als Vielfalt verstehen.
Ja.
Das ist das.
Okay.
Und es kommt dazu, natürlich, diese Gesetze haben auch Einfluss auf Maßnahmen. Wir sagen, wenn ich einen Diskriminierungsschutz realisieren möchte, dann möchte ich natürlich auch präventiv wirken. Ich möchte nicht immer, dass die Leute die Diskriminierung erleiden und dann vor Gericht ziehen müssen und ähnliches, emotionale Belastungen auf 2 Jahre unter Umständen etc. etc. Sondern ich möchte ja, dass es im Vorfeld verhindert wird. Das heißt, innerhalb der Prävention wäre es wichtig, auch Gewichtsdiskriminierung mit zu betrachten, wenn wir über Diskriminierung sprechen. Oder bei der Beratung und den Hilfsangeboten, also den Antidiskriminierungsberatungsstellen, die wir erfreulicherweise über Deutschland hinweg, je nach Bundesland mal mehr und mal weniger, schon haben, dass dort eben Gewichtsdiskriminierung mit erörtert werden kann. Das setzt aber voraus, dass es im System bekannt ist, dass es überhaupt Verbände gibt, zum Beispiel wie uns, die über Fördergeldern ermöglicht wird, Trainings zu entwickeln.
Ja.
Also wie können in der Antidiskriminierungsberatung, da es ja rechtliche Mittel jetzt zum Beispiel gerade nicht gibt, aber wie kann trotzdem eine Unterstützung der Betroffenen aussehen und ähnliches? Und das ist so das gesamte Spannungsfeld. Also wir sagen, Gesetze wirken nicht nur im Gerichtssaal. Sie wirken weit darüber hinaus. Sie sagen etwas darüber aus, was hat Priorität? welche Gesellschaft wollen wir sein? Mhm. Wie wollen wir zum Beispiel in diesem Fall auf Körper schauen?
Mhm. Ja. Gutes Statement, genau, jetzt doch mal halt auch zu den politischen Forderungen, finde ich total wichtig. Sie haben da völlig mit Recht, dass wir da einfach auch tatsächlich dieses als Diskriminierungsmerkmal wirklich benötigen, genau wie Alter oder sexuelle Orientierung oder verschiedene andere Punkte gehört da sicherlich Gewicht mit dazu. Wir hatten ja vorhin dieses unsägliche Kinderbuch, das hatten sie ja vorgestellt. Das war mir auch gar nicht bekannt. Nee, also es ist halt echt.
Muss ich nachher erstmal googeln.
Ja, wirklich problematisch. Ja. Und hatten ja auch vorhin schon mal drüber gesprochen, dass gerade durch die sozialen Medien ja Bodyshaming tatsächlich halt auch dadurch gerade Kinder und junge Menschen auch besonders betroffen sind, dass da auch wirklich Hass und Beleidigung Kindern und Jugendlichen oder mehrgewichtigen Kindern und Jugendlichen entgegenströmt. Haben Sie denn vielleicht noch mal so ein paar Tipps, gerade für betroffene Eltern? Weil ich finde das auch noch mal wichtig. Ja. Wie sollen denn Eltern von mehrgewichtigen Kindern und Jugendlichen mit sowas umgehen, wenn sie merken, dass die Kinder darunter leiden, gemobbt werden in Kindergarten, Schule oder auch als junge Erwachsene? Gibt es da vielleicht ein paar Handlungsanweisungen, was Eltern machen können?
Empfehlungen wahrscheinlich.
Empfehlungen, ja.
Ich komme sofort drauf zu sprechen. Ich wollte noch mal anschließen, weil Tom wird dick ist halt wirklich so im Kindergarten. Aber dass wir auch noch mal kurz so bei der Phase Kinder und Jugendliche geschaut haben. Dort wäre es zum Beispiel die drei Fragezeichen oder TKKG. Bei TKKG haben wir bereits
das
eine
stimmt.
Figur, die Klößchen,
Ja, und Justus
auch
ist auch immer
so dick. Als die wandelnde Katastrophe inszeniert. Mhm.
Ja, wobei Justus, das ist, ich finde Klößchen noch eine ganze Ecke schlimmer als Justus, weil die machen sich immer ein bisschen über Justus lustig aufgrund seines Mehrgewichts. Aber er ist eigentlich the brain, ne? Also er ist der Anführer. Also ich finde Klößchen ist tatsächlich. Also,
der ist tollpatschig.
Der ist clumsy, der ist tollpatschig. Ja. Und ich finde, so mit den Klischees beladen, die man mit mehrgewichtigen Menschen verbindet. Aber stimmt.
Auch Justus. Ja. Sie haben recht, ja.
Aber kurz zu Justus Jonas. Total spannend, dann in die Verfilmung zu schauen, in den drei Fragezeichen.
Die kenne ich gar nicht.
Stimmt, ja. Da haben Sie recht.
Doch ist Justus Jonas nicht dick.
Der ist schlank.
Die anderen Kinder sind besonders schlank. Also dadurch wirkt er im Vergleich dick, aber offensichtlich war es nicht möglich, intelligent und den dicken Körper zusammenzudenken.
Oh,
das heißt, er musste schlank werden, damit er schlau sein konnte.
Das stimmt, da haben Sie recht.
Furchtbar. Ich kenne die Filme nicht, sondern ich bin nur ein großer Fan der Folgen.
Ja.
Und ich denke immer, naja, gut, ne, Peter hat's auch nicht leicht, der Schreckhafte irgendwie. Ne? Und,
aber stimmt, ja.
Aber tatsächlich, ich kenne die Filme nicht, ich kenne nicht mal ein Filmplakat, deswegen war mir das gar nicht bewusst. Aber ja, das ist natürlich bitter, ne?
Nee, und das setzt sich total fort. Ja. Also zum Beispiel auch bei Shakespeare. Hamlet steht, also im Text, er ist dick.
Ja.
An einer Stelle sagt die Königin zu ihm, oh Hamlet, du bist ja ganz außer Atem, tupf dir doch mal die Stirn ab und so weiter. Also, he's fat and scant of breath oder so ähnlich. Also,
okay.
Das dürft ihr rausschneiden. Also, auf jeden Fall wird im Text gesagt, Hamlet sei dick. Und das ist aber in der Inszenierung nie der Fall. Auch die Totenbüste von Shakespeare ist dick und über die Jahrhunderte ist immer eine andere Ausrede gefunden worden, warum das so ist. So nach dem Motto, ja, um Gottes Willen hier, der die Skulptur gemacht hat, der hatte halt kein Händchen dafür. Ein Jahrhundert später. Ja, die Skulptur, die ist da renoviert, saniert, was auch immer worden. Da wurde zu viel Spachtelmasse aufgetragen. Weiß ich, ein Jahrhundert später und so fort. Es ist nicht möglich gewesen, Shakespeare dick zu denken, im Sinne von so ein Feingeist.
Na, er war halt einfach so, ne? Ja.
Und das deswegen, wir kommen immer wieder an den Punkt, dass hohe Intelligenz und Dicksein nicht zusammengedacht werden können.
Ja.
Oder ich meine, Hamlet mit Ophelia haben wir da ja auch eine kleine Liebesgeschichte drin. Also, dass praktisch auch ein hochgewichtiger Mann weder der Liebhaber sein kann, noch selbst Ziel von Begehren und so weiter und so fort. Also, das zieht sich sehr. Aber zurück zu was können Eltern tun, wenn die Kinder betroffen sind und ähnliches. Also bei den Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben, oder den jungen Erwachsenen, zeigt sich immer wieder, dass das etwas hoch Individuelles ist.
Okay.
Also es gibt darunter welche, die gesagt haben, ich bin in den Zirkus gegangen, habe Artistik gemacht oder was auch immer. Also ich habe mich einer komplett anderen Gemeinschaft angeschlossen und mich auf Kunst in irgendeiner Form oder Schauspiel oder ähnliches konzentriert. Zum Thema so Zurückzug, Verarbeitung und ähnliches gibt es viele, die schildern, dass sie schreiben. Das müssen nicht Gedichte sein. Das kann auch einfach diesen Schmerz runterschreiben für die Verarbeitung sein. Dann ist es immer eine Frage von, wenn ich ein hochgewichtiges Kind bin oder hochgewichtige Jugendliche, dann habe ich oft, wie soll ich sagen, schon die Erfahrung gemacht, dass leider auch in meinem Nachfeld Fettfeindlichkeit existieren kann. Also gerade in der eigenen Familie.
Ja.
Und deswegen ist es immer so ein Suchprozess nach Freundinnen oder nach der Wahlfamilie. Das heißt, wo ist der sichere Raum, wo ich über diesen Schmerz sprechen kann, wo ich ihn verarbeiten kann und ähnliches. Also ansonsten auch natürlich ein Gegengewicht zu diesem Schmerz finden. Also Schmerz ist etwas, was den Akku ganz stark entlädt. Und sich dann zu fragen, was sind die Dinge, die bei mir die maximale Freude erzeugen, damit ich überhaupt erstmal wieder diesen Akku laden kann. Denn Handlungsfähigkeit hat auch was damit zu tun, wie viel Kraft habe ich gerade.
Naja, klar.
Und es ist nicht immer möglich, dann, ich sag jetzt mal, in den Widerstand zu gehen. Also dicke Menschen hören oft sowas wie, ja, liebe dich selbst und so weiter. Wo ich dann sage, nee, also auch das ist eine Forderung. Wenn ich gerade attackiert worden bin, es liegt mir nichts ferner, als jetzt auch noch daran zu arbeiten, liebe dich selbst, falls ich nicht an diesem Punkt bin oder ähnliches. Also, dass wir uns da so ein bisschen klar machen, dass wir auch oft Überforderungssituationen herstellen und einfach mal den Moment auch aushalten müssen. Ja, natürlich wünsche ich meinem eigenen Kind, dass es sich selbst liebt.
Ja.
Es muss überhaupt nicht an diesem Punkt sein. Und dann das als Hausaufgabe mitzugeben in einer Situation, wo es gerade angegriffen wurde, das ist fern von Hilfe. Und deswegen sage ich immer, wirklich ganz individuell drauf schauen. Ansonsten vielleicht noch Achtung vor Mogelpackung. Im Augenblick kursiert das Wort Body Positivity ja sehr stark.
Ja,
das stimmt.
Aber politische Body Positivity und die Wohlfühlbewegung. Was ist der Unterschied? Body Positivity ist als politische Bewegung gestartet. Es ging darum, die Körper sichtbar zu machen in unserer Gesellschaft, die unsichtbar sind. Das heißt, alte Körper, hochgewichtige Körper, die Körper von Transpersonen, die Körper von People of Color. Also es ging wirklich um das, was um uns herum ständig fehlt. So. Und es ging auch darum, eine, ich nenne es jetzt mal, Willkommenskultur für Körper. Nicht immer raufzugehen mit Urteilen, nicht immer aufzugehen mit optimiere dich selbst oder ähnliches, sondern einfach ankommen können mit dem eigenen Körper. So. Das ist der eine Teil. Das ist ein Teil, der kann sehr helfen, sich dorthin zu finden und in dieses Fahrwasser zu gehen. Gerade wenn ich eben Schmerz erfahren habe durch Fettfeindlichkeit und ähnliches. Aber dann haben wir auch die Weichspülbewegung. Was ist die weichgespülte Bewegung? Ist dann halt so, alle können schön sein, liebe dich selbst und so weiter und so fort.
Ja.
Und wenn dann hochgewichtige Menschen da reingehen und mal ein Foto von sich zeigen, weiß ich, so im Bikini am Strand, reinlaufend ins Wasser, Freude juchzend, das Wasser spritzt, yay! Dann steht da drunter, ich bin ja für Body Positivity, aber das ist krank. So.
Ja.
Also, weil dann eben der hochgewichtige Körper als Krankheit gesehen wird und ganz viel negative Energie da drauf kommt, eben Gewichtsdiskriminierung.
Ja.
Und das bedeutet lustigerweise eben auch, die Leute aus der Bewegung zu vertreiben oder so auf sie zu reagieren, die Ursprung dieser Bewegung sind. Mhm. Also das ist im Bereich Fat Liberation, also im Bereich einer dicken Bewegung mit entstanden ursprünglich, und es war eben politisch. Also dahinter steckt sowas wie, wir sagen immer, wenn wir gefragt werden, was sind eigentlich so eure Forderungen für kommende Wahlen, zum Beispiel auf Landesebene, dann sage ich halt, in Kita und Schule muss die Gleichwertigkeit aller Körper vermittelt werden.
Ja.
Also das ist eine Ableitung von Menschenwürde, das ist eine Ableitung von Menschenrechten, also unterschiedlichen Paragraphen und Gedanken dahinter etc. Und da sind wir nicht, sondern wir sind in einem Wettbewerb der Körper, und zwar in einem ständigen, also im Sinne von present, present, present. Und da überhaupt mal rauszukommen. Und deswegen halt die Anmerkung, da wirklich zu schauen, in welchen Bereich dieser Bewegung bin ich unterwegs? Bin ich wirklich in der politischen Bewegung? Oder bin ich nur, ja, dort, wo ein bisschen willkommen ist? Frei nach dem Motto, mit dem durchschnittlichen BMI darfst du hier auch schön sein, glücklich sein oder was auch immer. Aber wenn wir darüber hinausgehen, müssen wir neu verhandeln.
Ja.
Diese Unterschiede wahrzunehmen. Und mir ist ja klar, wenn eine Bewegung politisch ist, nehmen wir jetzt mal unseren Verband, dann fliegen da natürlich auch Worte, wie soll ich sagen, das hat nicht den gleichen Unterhaltungswert auf Social Media.
Ja, schon klar.
Also wenn da rechtlicher Schutz vor Gewichtsdiskriminierung. Dann das in Anführungszeichen Buzzword-Bingo kommt, Teilhabe, Chancengleichheit, Gerechtigkeit und so weiter. Worum es aber auch exakt geht.
Ja.
Dann gibt's aber trotzdem erstmal so einen Fluchtimpuls, so, Politik, geh mal weg.
Nicht schon wieder.
Also schwer. Ja. Und,
das kennen wir auch.
Ja,
einer der Gründe, warum wir eben viel mit Kostümen und Objekten arbeiten, um so diese, also es beginnt ja schon beim Wort Gewichtsdiskriminierung. Sie hat Diskriminierung gesagt. Was kann ich noch sagen und so weiter? Also es gibt ja auch so einen Abwehrreflex. Der wird, wie soll ich sagen, von den menschenfeindlichen Strömungen auch ganz bewusst verstärkt, dieser Abwehrreflex.
Ja.
Und dann erstmal so das Dialogangebot zu machen. Und deswegen arbeiten wir halt gern mit Objekten und Kostümen, weil das erstmal maximale Neugier erzeugt. So nach dem Motto, hey, es ist der Tag der offenen Tür der Bundesregierung und du bist als pinker Plüschadler hier. Was willst du mir sagen?
Finde ich gut.
Hinten hast du auch noch so ein Schild drauf.
Ja.
Damit aber dann reinzugehen. Also wir haben die unterschiedlichsten Objekte inzwischen entwickelt, gestartet ist alles einfach mit einem Jutesack, wo vorne drauf steht, ich will keine Säcke mehr tragen. Und unten so ein Pfeil ist wie beim Umzugskarton, wo normalerweise oben steht, wo ganz bewusst das Wort Fett als Provokation steht.
Ja.
Und auch sowas, das ist etwas, womit sich die Leute sofort verbinden konnten. Also die dann gesagt haben, ich habe Schuhgröße 34 und ich will keine Blümchen auf meinen Schuhen haben. Ich habe eine so und so Verteilung von, also ich habe einen besonders kleinen Oberkörper, aber sehr lange Beine, ich kriege nie Hosen oder was auch immer.
Ja.
Das ist etwas, wo wir uns alle erstmal verbinden können, weil wir alle nicht ins Sandförmchen passen.
Das stimmt.
Aber was dann ein guter Moment ist, um politisch zu werden und eben nochmal zu zeigen, so wie verschwindet zum Beispiel Kleidung aus dem Handel. Also die großen Größen haben einige ganz bewusst wieder ins Internet zurückverdrängt und ähnliches. Oder es gibt auch Modelabel, wie die ganz klar gesagt haben, hey, wir produzieren für die coolen Kids. Wir wollen gar nicht, dass dicke Kinder so klein sind. Ja, also
da gibt es Einheitsgrößen, glaube ich, so eine italienische Modemarke ist da momentan ganz, ganz groß dabei. Die haben nur also wirklich nur eine Größe, und da müssen dann halt alle reinpassen. Wer da nicht reinpasst, dann hat halt Pech.
Ja. Okay.
Ja.
Sowas dann mal sichtbar zu machen und darüber dann langsam so den Faden zu spinnen in Richtung der Politik und dass Politik doch etwas sehr Nahbares sein kann, dass es etwas ist, was unseren Alltag eigentlich vollständig durchdringt und dass wir da nur einfach, manche Worte sind sehr sperrig oder
das stimmt,
sind noch nicht gefüllt und dann sich mal an den Tisch zu setzen und zu sagen, heute füllen wir das. Komm, ich habe Zeit.
Ja. Ja, das alles zeigt ja auch, wie wichtig ihr politisches Engagement ist. Und deswegen haben wir sie auch zu uns in den Podcast eingeladen, weil wir ihre Arbeit so wichtig finden und ihren Einsatz so wichtig finden. Und für alle, die noch mal ein bisschen mehr über ihre Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung erfahren möchten, wir verlinken natürlich ihre Internetseite auch noch mal in den Shownotes. Ich weiß nicht, ob sie einen Instagram-Kanal haben. Wenn ja, haben sie?
Wir haben einen Instagram-Kanal, müsste sein gegen unterstrich Gewichtsdiskriminierung.
Super.
Und der Instagram-Kanal ist bei uns deutlich aktueller, weil wir gerade unsere Website im Hintergrund überarbeiten und deswegen nicht in die alte investieren.
Okay, dann lasse ich die Verlinkung der Internetseite, sondern verlinke einfach nur direkt ihren Insta-Kanal und sage jetzt an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe Ihnen wirklich mit großem, großem Interesse gelauscht. Ich bin immer noch sehr schockiert über dieses Kinderbuch. Ja. Das muss ich sagen, es würde mich, glaube ich, auch noch nachhaltig beschäftigen. Schön, dass Sie da waren bei uns auf dem Ponyhof, Frau Rosenke. Herzliche Grüße nach Berlin. Katharina, dir auch vielen, vielen Dank.
Dankeschön,
Steffi. Dass du da warst und für diese Folge. Ja, Frau Rosenke, machen Sie es gut, haben Sie noch einen schönen Tag und danke, dass Sie da waren.
Ein ganz herzliches Dankeschön auch aus Berlin, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Macht es gut. Bis dann.
Tschüss.
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 Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei.